Ich begrüße zugeschaltet aus Eschwege den großen und einzigartigen Thees Uhlmann. Hallo, Thees.
Himmels Willen, was für eine Ankündigung. Hallo, viele Grüße nach Tübingen.
Ja, spontan und man darf nicht immer an Superlativen sparen. Und du bist am Dienstag auch in Tübingen und holst deinen Auftritt nach, der eigentlich an meinem Geburtstag hätte sein sollen, am 28. Mai. Jetzt geht die Saison wieder los. Du tingelst und bist auf Tour, gibst jeden Tag 25 Interviews und spielst andauernd. Wie fühlt sich das an für dich?
Also mit den Interviews hält sich das in Grenzen, weil die Information ja auch relativ überschaubar ist. Ne? Unsere letzte Platte ist jetzt fast 2 Jahre her. Zum Thema Covid und Corona ist eigentlich alles gesagt, wie man spielt und wann man spielt und wie die Durchführung ist. Aber dass wir wieder wirklich fast den gesamten Juli und den gesamten August fast spielen können, das ist für uns natürlich fantastisch. So, ich hätte natürlich auch viel Spaß daran, ein bisschen mehr bei meinen Liebsten und Lieben zu Hause zu und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es eben einfach auch für meine Techniker und Technikerinnen ist es eben einfach, oder für meine Mitmusiker ist es jetzt eben einfach auch erstmal essentiell, dass wieder Geld verdient werden kann. Ne? So, dass man eben einfach, also wir haben ja irgendwann mal angefangen mit dem Rock'n'Roll oder mit der Kunst, um uns so ein Leben aufzubauen, was vielleicht nicht so geradlinig verläuft und sowas, und dann nur zu Hause zu sitzen und den Staat um Geld zu bitten, das war nicht vorgesehen und sowas. Und es war für viele Leute, haben wir natürlich, reden wir auch da jeden Tag darüber, und es ist eben vor allen Dingen für Leute eine psychisch und finanzielle angespannte Situation gewesen, und dass wir jetzt wieder das machen können, was wir machen können, und Gott sei Dank eben auch mit meiner Band oder mit der Bosse Uhlmann Band, das ist eben ganz toll. Das ist, da muss man auch einfach mal die Zähne zusammenkneifen und einfach auch dankbar der Situation gegenüber sein, dass sowas wieder möglich ist.
Hier in Tübingen war eine Zeit lang im Raum, du bist auf Solo-Tour, jetzt ist es doch mit Band, ja? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Es kommt zu der Entscheidung, dass Solo war es nie, es war entweder zu dritt oder zu viert, und dann spielt man ein bisschen abgespeckt und sowas. Aber wir haben jetzt wieder zu siebt gespielt und auch vor zum Beispiel das Kleinste, was wir gemacht haben in Göttingen, waren das 200 Leute, die gesessen haben. Und trotzdem haben wir danach entschieden, sagen, wir möchten das eigentlich nur noch zu siebt machen, so, weil das ist das, was wir eigentlich tun, bis auf Weiteres. Und ich habe die Band gefragt, ey, habt ihr nicht Lust, einen Tag früher anzufangen in Tübingen? Ich würde mich so freuen. Und die Band hat da keine Sekunde gezögert. Und jetzt spielen wir eben sozusagen in Tübingen als komplette Band und sowas. Das andere war auch schön. Ich meine, letzten Sommer habe ich auch 20 Konzerte gespielt, aber da war noch eine viel größere Glocke über der Gesellschaft sozusagen, aus Angst und Unsicherheit, und man weiß nicht, wie man das machen soll, und das ist diesen Sommer schon anders, und jetzt ist es ganz schön, wirklich diese Konzerte zu spielen mit allem.
Wurde es dann nochmal nachverhandelt, wenn du jetzt mit 7 kommst, statt mit 4? Nee.
Na, ich gebe viel Geld dafür aus, mich nicht mit Geld auseinandersetzen zu müssen. Das macht alles, das ist ja bei mir eben auch wahnsinnig schön, dass ich jetzt, oh Gottes Willen, seit über 10 Jahren, oh nein, meine beiden Manager haben, den einen kennst du ja auch, Danny Simons, den anderen kennst du wahrscheinlich auch, Rainer Ott und sowas. Und da ist, also da, solche Sachen wie Finanzen sind einfach in meinem Gehirn nicht vorgesehen. Ich habe immer Angst davor, dass, wenn ich weiß, was ich verdiene, dass ich, okay, das kommt jetzt ein bisschen evangelisch-protestantisch rüber, wenn ich weiß, dass zum Beispiel, wie viel Geld ich manchmal verdiene, dass ich mich als nicht würdig dafür empfinde, und dann würde ich sagen so, oh nein, oh nein, oh nein, das würde mich vom Auftritt ablenken und sowas. Und so ist es einfach, ich fahre in so einer Blase durch Deutschland und spiele meine Konzerte, es bringt mir jedes Konzert Spaß. Ich habe das ja auch einfach so gelernt, dass das immer schön ist aufzutreten. Was heißt gelernt? Ich komme aus der Nähe von Cuxhaven, also wir haben damals in Tübingen im, Sudhaus? Nein.
Ja, doch. Das gibt's auf jeden Fall. Ja. Da spielst du jetzt auch am Dienstag.
Nice. Und ich weiß noch, da sind wir angekommen, und da gab es damals in Tübingen gab's ein riesiges Punkerproblem. Und zwar war das so, dass in Baden-Württemberg die Regeln, die Gesetze nicht so hart eingehalten werden wie in Bayern. Und sind alle bayerischen Punks rüber nach Tübingen gezogen und haben da die Innenstadt umdekoriert und sowas. Das war für uns natürlich wahnsinnig witzig zu sehen. Aber das waren so Konzerte in Tübingen vor wahrscheinlich 25 Leuten, vielleicht 50. Und wir haben uns da gefragt, immer, wo kommen denn bitte 50 Leute her, die sich für unsere Musik interessieren? So sind wir eigentlich die ersten 10 Jahre durchs Land gekachelt. Und never forget, die Teelöffel im Sudhaus waren aufgebohrt. Und wir so, warum sind die Teelöffel hier alle aufgebohrt? Ja, wir hatten ja mal ein kleines Heroinproblem und deswegen haben wir die Teelöffel aufgebohrt, damit die nicht fürs Heroin nehmen benutzt werden können.
Das war's, Äpplehaus.
Das Sudhaus, das Äpplehaus. Und das war für uns so, oh Gott, so was geht das
Das Ganze.
Aber ich habe den Löffel immer noch.
Echt? Dass du dich an solche Sachen erinnerst, das ist ja sicher 25 Jahre her, oder?
Wahrscheinlich irgendwie so sein. Nein, weiß nicht, ich habe für so Toursachen habe ich ein Elefantengedächtnis. Das ist, weiß nicht, weil mir das am schönsten ist auf der ganzen Welt, ist vielleicht mein Geist da irgendwie immer so auf scharf gestellt, sodass man so Sachen nicht vergisst. Keine Ahnung, woran das liegt.
Und was machst du mit den ganzen Erinnerungen? Gibt es da auch dann irgendwann mal ein Buch dazu?
Ach, das weiß ich nicht. Ist das nicht ein bisschen selbstreferenziell, wenn man so anfängt, seine eigenen Sachen aufzuschreiben? Vielleicht, aber ich glaube, dafür mache ich. Ich glaube, wenn ich noch 2 Platten mache und dann nochmal 5 Jahre durch die Gegend fahre, weil interessant ist es schon, ne? Zum Beispiel eine Faszination, die ich empfinde beim Touren oder der Sänger dieser Band zu sein oder Bücher zu schreiben, ist eben eine Sache, ist, dass man dieses Land im Kern begreift. Begreift auch schon wieder zu viel. Aber auf doof gesagt, ich habe von in jedem Zipfel dieses Landes war ich schon, war an den Tankstellen, habe mich mit Leuten unterhalten, habe gesehen, wie sich dieses Land in den letzten 25 Jahren verändert hat. Und das ist auch nicht nichts, ne? Also weit davon entfernt, ein Anthroposoph zu sein. Aber es ist schon interessant, über 20 Jahre lang immer wieder in die Tübingens, Dresdens oder Flensburgs dieser Welt zu fahren. Das ist nicht nichts und sowas. Wenn man sich da mal hinsetzt, ich möchte jetzt erstmal wirklich nochmal ein richtiges zweites Buch schreiben, Roman. Und sowas, dann der Erziehungsratgeber ist auch noch dann, Pädagogik ist, wenn ich lache, wird er heißen, da habe ich aber auch noch keine einzige Seite geschrieben, aber der Titel steht und aber dann vielleicht muss man wirklich mal einfach so ran oder einfach auch so Leute, die ich nur wegen Rock'n'Roll kenne, zum Beispiel jetzt einfach unser Monitormann Friedel Weizendusch und sowas, ne? Der macht auch seit 20 Jahren meine Konzerte und ich glaube, auf eine lyrische Art und Weise, also erstmal glaube ich, dass ich einfach erstmal bestimmt 20 DIN A4 Seiten zu Friedel Weizendusch schreiben könnte und ich glaube, dass das auch nicht uninteressant ist, wenn man sich dafür interessiert, wie jemand Leute beschreibt, die er über alle Maßen schätzt, aber immer nur punktuell sieht, da ist auch irgendwas dran vielleicht.
Ist ja auch sowas wie eine Blase, aber trotzdem irgendwie auch eine Referenz. Und wenn du sagst, na, 25 Jahre, dass jeden Zipfel der Republik bereist und die Veränderungen festgestellt, was sind die Hauptveränderungen, die dir auffallen bei diesen Touren?
Im Osten sind die Straßen besser als im Westen. hört sich komisch an, ist aber so. Was fällt mir noch so? Ehrlich gesagt, dieses Zeitliche, früher war ja einer der allerersten, der unsere Touren gebucht hat, das war der Marc Liebscher, das ist der Manager von den Sportfreunden Stiller. Und dann ist immer, Marc, wir brauchen jetzt langsam mal den Tourplan, wo wir hinkommen, welche Straße das ist, eine Telefonnummer, wo wir uns melden, wir sind in 2 Stunden da, weil man noch über Autobahnen gefahren ist, tagsüber mit Sprintern. Also, ja, ich schick's jetzt los. Dann ist das alles über ein Thermofax gekommen. Das Problem beim Prinzip Thermofax und ausgedruckten Landkarten, man kann nichts erkennen. So, und heutzutage heutzutage sprichst du mit einer Kamera und einem Kinosaal und zufällig ist auch noch ein Telefon mit dabei, da spricht man die Adresse rein und man wird sofort da hingeschickt und sowas. Das ist alles ganz schön verrückt, was so in 25 Jahren alles passieren kann.
Ganz schön professionell und hier auch inzwischen bist du mit dem Nightliner unterwegs, wenn du nicht mehr tagsüber fährst, ja?
Ja, aber das ist auch ehrlich gesagt, also ich liebe das Nightliner zu fahren, ist für mich immer noch ein riesiges, schönes Symbol, dass da wirklich die Sonne wird dunkel, weil da kommt ein Bus an, der ist so groß und ich darf da einsteigen wegen meiner Musik. Das ist eine Faszination, die für mich nicht aufhört. Und dann ist ist einfach eine logistische Sache. So, das dauert bei uns so lange mit dem Aufbau und mit dem ganzen Testen. Und es sind auch so viele Leute mit dabei inzwischen, dass das einfach billiger ist, so ein riesiges Teil zu mieten, als wenn wir jetzt für alle Leute eine Zwei-Sterne-Pension buchen würden und sowas.
Was dauert da so lang bei euch? Seid ihr da so anspruchsvoll, so professionell? Oder
nee, wir sind so langsam.
So langsam.
Einfach. Meine Techniker sind so langsam. Nein, es ist eben einfach, jedes Kabel wird verlegt, jeder Verstärker wird eingestellt, die Mischpulte gehören uns inzwischen selber, das muss alles aufgebaut werden. Das ist halt einfach ein konstanter Strom von der Arbeit, die einfach 5 Stunden dauert sozusagen. So, und das ist dann, und ich meine so, also ich finde, Klassenfahrt ist kein schlechtes soziologisches Prinzip. Und seien wir mal ehrlich, das ist auch immer ein bisschen Klassenfahrt, wenn man dann zusammen in diesen Bus einsteigt. Mein Tonmann Michael Priest hat immer gesagt, auftauchen, glänzen, abhauen. So, das ist dieses Gefühl, wenn ich dann nochmal eine Zigarette rauchen darf, was man ja nicht machen soll, wenn man aus so einer Stadt rausfährt. Und da ist es wirklich egal, ob es Tübingen oder New York ist, vorne beim Busfahrer aus dem Bus rauszugucken, eine Zigarette zu rauchen und zu denken von mir so, Mensch, guck mal an, ne? Das mache ich beruflich. Ist das nicht verrückt? So, das finde ich sehr schön.
Aber bei der Klassenfahrt kriegt man halt auch die Fürze der anderen direkt mit. Oder ist es bei euch nicht so?
Ich weiß nicht jetzt. Also ich finde, muss ja sagen, dass ich das Touren über 40 und vor allen Dingen auch das Touren mit meiner Ullmann-Band, das ist mit das Schönste, was es gibt, weil alle auch unausgesprochen aufeinander achten. Also ich sage es jetzt mal einfach so, wenn da jemand aufgrund unausgewogener Ernährung unter Flatulenz leiden würde, dann würde er das so regeln, dass andere mit nicht belastet werden. Oder er würde sagen, ich habe eine Magenverstimmung, hat jemand vielleicht eine Maloxan für mich? So ist das. So, da ist Verrohung nach innen zur Maximierung der Kunst, aber nach außen sind wir eigentlich Leute, die sehr aufeinander achten, was das Ganze eben einfach auch zu einer großen Freude werden lässt. Also ich kann Männlichkeitskult kann ich nicht ertragen, ich kann Verrohung nicht ertragen, ich kann schlechtes Benehmen kann ich nicht ertragen, sondern das ist eben das, was wir machen und wir möchten gerne nochmal wiederkommen. Und wir möchten nicht, dass die Leute sagen, oh, jetzt kommen die schon wieder, sondern wir möchten gerne, dass die Leute sagen, von denen, ey, die kommen wieder, oh, das ist ja toll, das hat beim letzten Mal echt gut geklappt. Sänger ein bisschen skurril und sowas, aber ansonsten war das ein ganz toller Tag. Das ist mir viel mehr wert als ein Fernseher, der aus dem Fenster fällt und ich den dann später bezahlen muss.
Ist das noch Rock'n'Roll? Ist das noch Rock'n'Roll dann?
Ich finde, Rock'n'Roll ist immer, wenn es ein verzerrtes Amol gibt und jemand singt über etwas, was es vorher noch nicht gab, was bei ihm aus dem Schädel kommt. Weiß ich nicht. Ich finde, also früher Fernseher kaputt machen, als es noch was wert war, war bestimmt eine super Sache, weil die Leute sich ja auch gewundert haben, dass sowas wie sowas ikonisch Riesiges, was sich die Leute noch geleistet haben wollen müssten, wenn sowas aus dem Fenster geflogen ist mit der Aussage von denen so, scheiß auf deinen scheiß Fernseher, wir machen Musik. Und heutzutage ist das ja aber eben so, da ist ja die Variante von wegen so, ah, ich habe Geld, mir ist das scheißegal, scheiß aufs Hotel, wir schmeißen das jetzt aus dem Fenster. Da hat sich die Ikonografie des Fernsehers aus dem Fenster schmeißen, hat sich da meiner Meinung nach sehr geändert von einem libertären Akt zu einem autoritären Akt. Und Autorität hassen wir nach wie vor.
Ja, implodieren ja auch nicht mehr die flachen Teile. Wenn du von dir redest, auch als etwas skurriler Sänger, wie guckst du da auf dich oder was glaubst du, was ruft das hervor? Woher kommt das?
Ich gucke gar nicht auf mich. Ich bin erstaunt und erfreut darüber, dass ich mir was ausdenke mit meinen Freunden und offensichtlich ist das so gut oder so interessant, dass ich von Juli bis Ende August spielen kann. Ich möchte da auch nicht zu nah an des Pudels Kern gehen. So, ich weiß nur, dass ich das alles mit einem reinen Herzen mache und dass mir das großen Spaß bringt, aber das dann so zu durchdringen, das ist eigentlich nicht so mein Interesse. Das ist, glaube ich, manchmal ist das ein bisschen oben drüber und sowas, aber ich weiß eben auch, wenn das oben drüber ist, dann ist das immer in dieser Sekunde, es gibt so eine Stelle, bei Wiebusch Bosse Ullmann, wo ich einen Text von Markus Wiebusch mitsinge und ich schreie da und ich habe echt lange nicht mehr geschrien und 2 Sekunden vorher denke ich im Kopf noch, ATs, nicht schreien, es ist zu peinlich, bitte nicht schreien. Dann schreie ich und 2 Sekunden später nach dem Schrei denke ich, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber in der Sekunde sagt alles in meinem Körper, es muss jetzt geschrien werden. Und da, und über diese 2 Sekunden kann ich dir eben auch schon wieder 5,5 DIN A4 Seiten schreiben, wie das Gefühl ist, mit Markus Wiebusch auf einer Bühne zu stehen, weil ich ja wirklich Fan war, dann Label gegründet und 25 Jahre Freundschaft, was man alles miteinander gemacht hat, im Guten und im Schlechten und sowas. Und das ist dann vielleicht, dass das nicht anders geht, als da zu schreien, ist dann eben einfach auch vielleicht dann schon wieder diese 4,5 DIN A4 Seiten.
Darfst du gerne aufschreiben. Zurück zur Musik. Hier, es gab ja was Neues. Album ist von 2019, aber 2021 kam ein Song namens Club 27 raus, zusammen mit dem Herrn Stuckrad Barre. Wie kamst du dazu und was hat es mit dem Song auf sich?
Der Dr. Stuckrad Barre und ich sind schon länger befreundet seit einem Interview. Also wir haben uns vorher nie gekannt. Und dann haben wir zusammen ein Interview gegeben für die Musikzeitschrift Musikexpress. Und da haben wir einfach angefangen, uns zu mögen. Das ist natürlich, weil alle wenig Zeit haben, ist das mal eine SMS oder mal ein Telefongespräch und sowas. Ganz selten hat man sich auch mal. Und dann hat er mich irgendwann einfach mal angerufen, meinte von wegen so, ey, hier, ich war in L.A. und habe mit einem Freund, mein Freund hat die Musik gemacht und ich habe den Text geschrieben. Der Song heißt Club 27. Und weil der meine Musik auch ganz gut finde, hat er gesagt, ich möchte gerne, dass du das mit deiner Band spielst. Er kennt natürlich viele andere Kollegen, die auch Musik machen und sowas, aber er meinte, dass der Song zu mir und zu uns am besten passen würde irgendwie. Und das ist dann natürlich, das läuft dann eben einfach auch so. Ich meine, wenn man als anfangs 20-jähriger Soloalbum gelesen hat und 20 Jahre später fragt er dann, hast du Lust, einen Songtext von mir zu singen? Das ist ja auch schon wieder einfach ganz schön abgedreht. Und das haben wir gerne gemacht. Und es gibt jetzt eine Vinyl-Single und morgen kommt er auch zu unserem Konzert und müssen wir 1000 Vinyl-Singles von Club 27 unterschreiben. Ist das nicht lustig?
Das ist harte Arbeit, würde ich mal sagen. Akkordarbeit.
1000 ballern wir eigentlich schnell weg.
Ja, habt ihr. Ja, das war jetzt quasi ein Song aus der Feder jemand anderes. Und wann gibt es die nächsten eigenen Songs? Du hast gesagt, Album willst du noch mal eins machen, mindestens.
Das kann ich noch nicht sagen. Also ich, das ist vielleicht auch so eine Corona-Sache, über die ich viel denke oder die ich auch ab und zu schon gestellt bekommen habe, vor allen Dingen auch oder auch im privaten Rahmen. So, hast du die Corona-Zeit denn dafür genutzt, was Neues zu machen? Und da kann ich nur sagen, ich habe wirklich künstlerisch nichts gemacht, weil ich die Zeit so seltsam und erdrückend fand. Ich habe immer gedacht, das fühlt sich an wie der letzte Sonntagabend der Sommerferien. Also man weiß irgendwie, man wird wieder in Mathe versagen, irgendwas droht am Horizont, was fast schon da ist. Und da ist es für mich keine gute Zeit gewesen, um irgendwie einen tollen Songtext zu schreiben, sondern es war diese Daily Basis sozusagen. So, ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, aber so, ich finde und fand, dass es in der Corona-Zeit um andere Sachen gab. So, vielleicht hätte man eine super Krankenschwester-Geschichte schreiben können. Das fällt mir jetzt aber auch zum allerersten Mal ein. Aber so ein Corona-Tagebuch, weiß ich, ist mir auch nicht reingelaufen. Es war eine harte Zeit, eine sehr uninspirierende Zeit, eine kulturell aufgelöste Zeit, ne? Also definitiv, es gab ja kein Museum. So, Museum gab es nur noch als Hülle. Und da ist mir das, oder ich habe es noch nicht mal versucht, ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe gerne Gitarre gespielt und sowas, aber nur für mich. Einfach nur so Gitarre spielen, weil mir langweilig war, weil ich gerne Gitarre spiele, aber dass mich da irgendwas groß inspiriert hätte, ist bei mir nicht so gewesen.
War sie eher kontraproduktiv? Also die Muse war weiter weg denn je?
Ja. Das muss man sagen.
Auch buchtechnisch, du bist ja seit ein paar Jahren auch Autor. Sophia, der Tod und ich lief übrigens hier am Landestheater Tübingen auch als Theaterstück. Ja?
Ich hab's nicht dahin geschafft, ich wollte das unbedingt, aber ich hab's einfach nicht geschafft.
War toll.
Das ist der fiege Irrsinn, dass dass das Buch so toll gelaufen ist und dass ich dann noch so, es wurde ja in Altona, Hamburg wurde es gespielt, in Essen und in Tübingen, dass junge Leute sich da hinsetzen und eine Version von meinem Buch schreiben und sowas. Das ist ein ganz gebenedeites, abgedrehtes Gefühl. Das muss ich echt sagen. Das ist wirklich wunderschön. So, goldene Schallplatte ist nicht schlecht, aber sowas ist auch echt nicht schlecht, muss man echt sagen.
Ja, ist das zweite Standbein oder ist das ganz eigene Geschichte? Wie rankst du das für dich, Musik und Schreiben?
Ach, das sind schon, also ich kann sagen, dass das alles aus meinem eigenen Hirn kommt, irgendwie. Aber das Schreiben ist ja strukturell anders. Man ist halt einfach total alleine. Das ist erstmal das Erste. Und dann ist eben beim Schreiben, was mir beim Schreiben so Spaß bringt, oder zum Beispiel, wenn ich eine gute Idee habe. Sagen wir einfach mal, ich habe einen Song geschrieben, der heißt, ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Das ist eine ganz tolle, ist eine tolle Idee. Mag ich sehr, hat Markus Wiebusch auch gesagt, Mensch, Thees, das ist eine ganz tolle Idee. Deswegen darf ich das jetzt einfach auch mal so angeberisch sagen. So, dann ist aber trotzdem, ist der Rahmen beim Rock'n'Roll, dass das in ungefähr zwischen 1,5 und 6,5 Minuten erzählt werden muss. Weil sonst... Es ist zu lang. Sonst ist es Pink Floyd Frühphase, sagen wir mal, die natürlich auch super ist. Aber wenn ich zum Beispiel schreibe und ich sage so, Mann, ich habe eine gute Idee, dann kann ich mir 20 Seiten Zeit lassen und schreibe und schreibe und hier und dann verästel ich das und die Leute denken vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn, warum lese ich denn weiter? Es ist doch so langweilig, wie kommt er denn jetzt da drauf? Und nach 20 Seiten kann man das wirklich knallen lassen und sowas. Und das ist das Schöne beim Schreiben, so dass man wirklich sein Gehirn so ausbreiten kann.
Frühphase Pink Floyd, quasi kannst du nur schreiben. Ja, sag was zum neuen Roman. Worum dreht sich's?
Ich weiß es noch nicht.
Du hast schon einen Vertrag?
Ich meine, es wäre natürlich genial, wenn euer Sender der erste Sender ist, dem ich das mitteilen kann. Aber ich kann wirklich noch nichts sagen. Das ist bei mir aber immer so, es bei mir rumpelt so im Hinterkopf. Es rumpelt da so rum. Und da passiert aber noch nichts. Warte, hier beruft gerade jemand an, Rico Münzer, die mich weg. Oh, live hier beim Rock'n'Roll gerade gewesen. Der Lichttechniker wollte gerade meinen Bühnenmanager erreichen und ich habe ihn weggedrückt. Nein, ich merke nur, dass bei mir im Hinterkopf was rumpelt. Das war aber auch bei der Junkies und Scientologen-Platte war das so, dass worüber geht die nächste Platte, keine Ahnung. Und dann hat das Fahrt aufgenommen. Und dann wird auch manchmal wirklich wie im Rausch gearbeitet, was ich natürlich sehr genieße. Und so empfinde ich das hoffentlich auch. Mit dem neuen Buch, dass das Rumpeln auf etwas hindeutet.
Und dann fließt es dir nur so aus der Feder. Beim ein Sachbuch wirst du auch schreiben, ja, aus einem Pädagogik-Ratgeber mit dem Titel Wenn ich lache.
Wo? Pädagogik ist, wenn ich lache. Nein, das ist nur so eine. Das ist nur so. Meine Freundin hat zu mir gesagt, du möchtest doch einfach, dass die Welt in Flammen steht und du dabei leicht betrunken bist. Und ich so, aber wo ist der Vorwurf? Das möchte doch jeder Mensch. Und sie so, nein, Thees, manche Leute möchten auch, dass die Welt im Frieden lebt. Aber wenn ich sehe, dass das Buch Das innere Kind von dir muss eine Heimat finden, wenn ich sehe, dass das ein Bestseller geworden ist und sowas, ne? Also das ist ja wirklich so prätentiös, das ist ja... Also ich finde, die gesamte Gesellschaft, das gesamte Social-Media-Zeug und sowas, ne, das ist so prätentiös, wo wirklich einem die dümmsten und flachsten Gedanken als irgendwie Enlightenment und nachhaltig und ganz klug präsentiert werden. Das treibt mich echt ganz schön in den Irrsinn. Und da ist eben einfach Pädagogik ist, wenn ich lache, ist da so ein ganz gutes Gegending, weil so das innere Kind von dir muss eine Heimat finden. Vielleicht sagt doch jemand von dir, ich möchte aber nichts mit meinem inneren Kind zu tun haben. Und ansonsten ist es so, danke, dass du mir so doll bei meinem Leben geholfen hast. Also diese Offensichtlichkeit als Tiefgang zu verkaufen, das macht mich schon wahnsinnig zornig. So zum Beispiel würde das Buch in diese Richtung gehen, es ist auf jeden Fall gut, wenn ein Kind mit 6 Jahren einem zum ersten Mal einen Fuckfinger zeigt, weil es ist schlau, es ist nachdenklich und das Kind weiß, ich kann es mir vielleicht leisten, wenn ich niedlich bin und ich ich wende soziale Interaktion im innersten Kreis an. Und das finde ich gut. Ich weiß noch ganz genau, wie ich meine Tochter durch die Wohnung gejagt habe, weil sie Mist gebaut hat. Ich hinter ihr her. Wir sind auf unseren Socken durch die Gegend gerutscht, ist sie stehen geblieben und guckt mich an und zeigt mir ganz langsam Mittelfinger und hat beim Mittelfinger überlegt, kann ich das jetzt bringen? Kann ich das jetzt bringen? Dann habe ich sie einfach umarmt. Habe ich gesagt, Digi, das war echt witzig. Und sowas muss mal aufgeschrieben werden. Dass man sein scheiß Kind nicht schlagen soll, das weiß jeder Mensch. Dass man ein Kind angstfrei erziehen will, das weiß auch jemand. Dieses Gelaber über Offensichtlichkeiten und dann immer dieses Gesetz, oh, das hast du so schön gesagt. Also das finde ich, das wird die Menschheit in den Abgrund treiben.
Ein Gegenpart zu den Allgemeinplätzen der Ratgeber.
Oh Mann, ey, jetzt bin ich schon wieder so zornig. Aber es heißt ja Wüste Welle. Was soll man denn sonst sagen?
Genau. Vielleicht noch, wo vielleicht keine jetzt Wut aufkommt, es sei denn, das Ergebnis stimmt nicht, ist deine Vorliebe für Fußball. Okay, das heißt natürlich auch total leiden. Am Tag des Interviews heute ist das Derby in Hamburg und du fieberst da sicher auch schon ganz schön mit. Wie ist deine Prognose und wie ist überhaupt so deine...
Darf ich angeben? Ja? Darf ich einmal angeben? Der St. Pauli-Trainer war mit seiner Frau auf unserem Konzert in Hamburg.
Hey, Timo Schulz ist Fan von TS Uhlmann.
N ist jetzt übertrieben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen emotionale Beute, warum er dann gekommen ist und sowas. Nein, wir kennen uns ein bisschen. Habe ich gesagt, wir spielen, magst du vorbei? So, zwei Tage vorm Derby kommt er noch abends beim Konzert von uns vorbei. Aber ich schätze den sehr. Ich glaube, das ist der St. Pauli-Trainer, den ich am allerliebsten mag von allen, die ich bis jetzt miterlebt habe. Und das ist natürlich, das ist für mich eine ganz große Nummer. Und heute in Eschwege das Derby gucken und sowas. Wenn es überhaupt klappt mit Beamer und hat noch jemanden geknackt, einen Sky-Go-Account von seiner Großmutter. Ich kann ja alles, hier ist nicht Internet genug. Das wird schon sehr interessant. Aber es ist natürlich toll, es ist aufregend. Auch da, also St. Pauli-Fans zu sein, ist zurzeit für mich eine wunderschöne Zeit. Aber vor einem Jahr war es grauenvoll, das Jahr davor war es grauenvoll, das Jahr war auch grauenvoll. Und das lässt sich zusammenkochen, was auch in das Buch kommt, Pädagogik ist, wenn ich lache. Meine Tochter hat mal reiten gelernt und so vom Alter, glaube ich, so 5 bis 11 hat die das gemacht. Und wir sind immer so kurz vor die Tore von Berlin gefahren, ins Brandenburgische, auf so einem Ponyhof. Und da durfte ich immer, ich hatte einen Freifahrtschein, ich habe immer mit einem Knopf im Ohr, habe ich immer St. Pauli Radio gehört und dann wirklich so zweite Liga Abstiegskampf gegen Kaiserslautern nach 20 Minuten zurückgelegen und sowas. Und ich so, oh, meine Tochter ist an mir vorbeigeritten, guckt mich an und fragt mich vom Pferd aus, Papa, warum hast du kein Hobby, das dich glücklich macht? Und das mit 8, das ist schon mal eine Ansage. Ich meine, das Elf-Freunde-Magazin beschäftigt sich mit dieser Frage seit 20 Jahren. Und das dann aber so zusammengestrichen zu bekommen von meiner Tochter, da war ich sehr stolz.
Und was macht jetzt gerade so schön, St. Pauli-Fan zu sein für dich?
Ich liebe den Fußball, ich liebe den Trainer, ich liebe die Mannschaft und es könnte sein, dass da einfach mal wieder eine größere Sache entstehen kann und sowas. Liebe die Story, dass Timo Schulz seit 2005 im Verein ist. Sieht alles so schön aus zurzeit. Ich weiß nicht. Ist vielleicht eben auch einfach, naja, wenn mit dem Trainer ein bisschen befreundet zu sein, ist so, als ob man den Bassisten von der Band kennt. Da ist man natürlich dann emotional doller involviert sozusagen. Aber wie gesagt, für den Fußball toll und sowas.
Aber du warst ja schon immer relativ nah dran. Ich erinnere mich an ein Abschiedskonzert oder ja, du hast in der Halbzeit gespielt, ne, am Millerntor bei der Verabschiedung von Fabian Boll.
Ja. Ja. Jetzt, das Interview läuft viel zu wohlwollend für mich. Nein, Timo, also ich habe mal einen St. Pauli-Song geschrieben, als St. Pauli in der dritten Liga gespielt hat. Und der ist so zu einer inoffiziellen Fanhymne geworden. Und Fabian Boll, der jetzt Co-Trainer bei Kiel ist, hat sich gewünscht, dass ich das bei seinem Abschied spiele, nach Schlusspfiff. Und das habe ich gemacht. Und das ist natürlich... Also beim ausverkauften Fußballstadion einen Song zu spielen, den sich der Mannschaftskapitän gewünscht hat als letzten Song, nachdem er das Millerntor verlässt, das ist natürlich, also das kann man sich nicht ausdenken, das ist einer der ganz großen Momente in meinem Leben.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wie können wir da ein bisschen eine Kontroverse reinbringen? Wenn du meinst, es wäre zu wohlwollend?
habe ich mir das alles verdient? Habe ich mir das alles künstlerisch verdient? Da sage ich, glaube ich, nein. Es gibt Leute, die wesentlich besser singen können. Es gibt Leute, die wesentlich souveräner sind. Aber ich glaube, dass wenn ich was mache, dann merken die Leute, dass ich nicht lüge. Und ich glaube, das gefällt den Leuten. Damit werden dann künstlerische Mankos postmodern gelöst.
Semi-kontrovers.
Oh Mann, da bin ich aber gerade noch rausgekommen.
Was passiert am Dienstag im Sudhaus auf der Waldbühne Open Air? Nochmal, kannst du nochmal hier einen Kommgrund nennen?
Ich werde Geschichten von den letzten drei Tübingen Sachen, Auftritten von mir erzählen. Zum Beispiel ist unser Schlagzeuger damals von Tomte ist mit einer Plastiktüte voller Bargeld in die Sparkasse nach Tübingen gegangen und hat gesagt, ich würde das gerne auf ein Konto einzahlen. Da ist der Frau, die hat wirklich überlegt, ob sie die Polizei anruft, weil das wohl relativ skurril aussah. Dass jemand, also Timo hatte eine Glatze und sah sonst auch sehr akkurat aus sozusagen. Und die fand das ein bisschen komisch, dass ein Mann in Tübingen einfach eine Sparkasse mit einer Plastiktüte voll Bargeld reingeht und gesagt, kann ich das bitte auf mein Konto in Hamburg überweisen? Weil sie, das können wir nicht so einfach machen.
Diese Geschichte.
Und dann hat er sie aber noch zum Konzert eingeladen und da ist sie dann auch hingekommen. Dann war das wohl auch.
Wow. Diese Geschichte und mehr gibt's am Dienstag, den 17. August auf der Sudhaus Waldbühne von Thees Uhlmann und seiner Band. Du hast gleich ein nächstes Interview, ne? Wir hatten, glaube ich,
jetzt. Ich habe gleich noch ein nächstes Interview und es bringt einen riesigen Spaß, mit euch gesprochen zu haben und vor allen Dingen mit dir. Wir sehen uns ja auch am Dienstag, ne?
Genau, das tun wir. Ha? Vielen Dank. Bitte. Alles Gute, toi, toi, toi.